Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Da wären wir wieder. Ich habe eben gesagt, es ist immer total schwierig, immer wieder eine neue Begrüßung zu finden. Ja, es ist im Prinzip immer dasselbe, was ich sage, bevor wir anfangen. Aber es kommt von Herzen. So viel kann ich ausrichten.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja auch keine neue Begrüßung finden. Ich glaube, du hast sogar immer die gleiche. Aber ich finde es sowas schön, wenn du einen Podcast hörst und nach einer bestimmten Folge dann irgendwann einfach mit auswendig sprechen kannst.
Ja, oder es dann einfach überspringst. Ja, also weil du das Gebabbel dann nicht zum 100. Mal hören kannst.
Das würde keiner tun.
Wir wollen es nicht auf einen Test ankommen lassen. So, also.
Gut, zu Anfang von mir nochmal ganz kurz die Info. Ich hinke gerade ein bisschen nach mit den Nachrichten aus dem Kontaktformular. Ihr werdet nicht vergessen, ihr bekommt alle noch eine Antwort. Es ist im Moment einfach mega, mega stressig bei mir. Seid also ein bisschen geduldig, auch was die Kommentare angeht. Wobei ich da eigentlich immer ganz gut hinterher bin, die Spotify-Kommentare freizuschalten oder teilweise auch zu beantworten oder vielleicht mal ein Herzchen zu geben. Deswegen schreibt gerne weiterhin fleißig kurze Kommentare auf Spotify. Und wenn ihr eh schon dabei seid, bewertet den Podcast gerne mal. Das geht auch ganz schnell. Ihr könnt auch einfach nur eine Sternebewertung abgeben, egal wo ihr ihn gerade hört.
Es hat jetzt gerade geklingelt. Ich hoffe, es ist nicht in der Aufnahme. Ich kann es jetzt nicht ändern. Die Klingel kann ich von hier oben nicht kontrollieren.
Das macht ja nichts. Ich kann nicht ja muten, wenn ich rede.
Gut, bei mir dasselbe mit Fallvorschlägen ist im Moment etwas chaotisch, aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich werde das alles noch beantworten. Sie sind alle gespeichert und ich werde euch ja noch Antwort geben auf jeden Fall. Gut, sollen wir mal loslegen?
Ja, dann würde ich sagen, leg du mal los. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Okay, wir legen los. Einige Namen habe ich geändert. Der klirrende Wecker beendet um 7 Uhr den Urlaub von Doris K. Die 54-jährige Witwe und Mutter einer erwachsenen Tochter bringt die mit einem routinierten Griff zum Schweigen und macht sich dann auf den Weg ins Bad. Schön braun bin ich geworden, denkt sie sich, als sie sich im Spiegelschrank ihres Badezimmers ansieht und danach mit der Morgentoilette beginnt. Auch wenn das Ende des Urlaubs immer eine traurige Sache ist, ist Doris bester Dinge. Der zweiwöchige Urlaub auf den Galapagos-Inseln war wunderschön und für die passionierte Weltenbummlerin sogar nahezu gratis. Die Reise war ein Geschenk ihres Arbeitgebers zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Der Chef des Autohauses Thiele im Berliner Stadtteil Kreuzberg übergab Doris freudestrahlend die Karten in einer kleinen Feierstunde. Neben dieser Tatsache ist auch das gute und familiäre Arbeitsklima dafür verantwortlich, dass sich Doris auf ihren ersten Arbeitstag nach dem Urlaub freut. Auch im Autohaus ist man froh und vor allem gespannt, die Urlauberin wiederzusehen. Aber bis zum Arbeitsbeginn ist es ja noch einen Moment Zeit und so kann sich Doris noch einen Kaffee in ihrer gemütlich eingerichteten Berliner Altbauwohnung genehmigen. Die Wohnung ist Doris ganzer Stolz und vor allem in dieser Lage und zu diesem Preis wie ein Sechser im Lotto. Mehr als 170 Quadratmeter ist sie groß, die Miete mit etwa 900 Mark bezahlbar. Doris wohnt schon eine ganze Weile hier. Sehr zum Missfallen des neuen Wohnungsbesitzers, der die Wohnung vor ein paar Monaten als Spekulationsobjekt gekauft hat. Was er allerdings nicht bedacht oder im Vertrag nicht gelesen hatte, war, dass Doris unkündbar ist und eine Mieterhöhung vertraglich ausgeschlossen ist. Schon mehrere Male versuchte der neue Besitzer, Doris aus der Wohnung rauszukaufen. Kürzlich bot er ihr 50.000 D-Mark an, wenn sie die Wohnung zum nächsten Ersten räumen würde. Aber da Doris neben vielen Erinnerungen auch viel Geld in die Gestaltung und Renovierung der Räumlichkeiten gesteckt hat, verlangte sie 100.000 Mark sowie eine vergleichbare Ersatzwohnung. Der Deal kam somit nicht zustande und der neue Besitzer zog beleidigt wieder ab. Aber das kann Doris jetzt alles egal sein. Sie freut sich jetzt erstmal darauf, ihre Kollegen wiederzusehen und neben dem neuesten Klatsch aus der Firma natürlich auch über ihren Urlaub zu berichten. Im Autohaus angekommen, ist die Freude über das Wiedersehen groß. Aber ewig Zeit zum Erzählen bleibt nicht, denn es ist allerhand zu tun und so vertröstet Doris ihre Kollegen auf die Frühstückspause. Gegen 10 Uhr ist es dann endlich soweit. Während sich Doris gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen in ihrem Büro ihr Frühstück schmecken lässt, berichtet sie ausführlich von ihrem Traumurlaub im Pazifik. Fotos kann sie leider noch keine präsentieren, denn die Filme sind noch beim Entwickeln. Gestört wird der heitere Plausch nur von einem offenbar verirrten Kunden, der das Büro betritt und einen kontrollierenden Blick hineinwirft. Da sich allerdings des Öfteren mal jemand auf der Suche nach dem ultimativen Auto ins Büro der Damen verirrt, denken sich Doris und ihre Kolleginnen nichts weiter dabei. Da die drei Damen das schon kennen, unterbricht eine von Doris' Kolleginnen routiniert ihre Frühstückspause und bringt den Mann zurück zum Service-Schalter des Autohauses. Der restliche Tag verläuft ohne größere Ereignisse und dann gegen 16 Uhr ist auch schon der Feierabend in Sicht. Da Doris jedoch noch einige Rechnungen durchzugehen hat, ist bis dahin noch ein bisschen was zu tun. Eine der Dinge, die ihr Arbeitgeber so an ihr schätzt, ist, dass sie erst dann an den Feierabend denkt, wenn sie mit ihrer Arbeit auch wirklich fertig ist. So auch heute. Mit einem lauten Knarren öffnet sich die Tür zum Büro von Doris und ihrer Kollegin. Durch den Windstoß der aufgehenden Tür sowie das Geräusch aufgeschreckt zieht Doris hoch. Sie blickt in das Gesicht eines mittelgroßen Mannes in einer Lederjacke. Als nächstes blickt sie in den Lauf einer abgesägten Schrotflinte, die der unbekannte Mann unter seiner Jacke hervorzieht. Es handelt sich um den gleichen Mann, der zur Frühstückspause ins Büro der Damen kam. Ohne ein Wort zu sagen, richtet der Unbekannte den Lauf seiner einschüssigen Waffe auf Doris und drückt ab. Die Schrotladung trifft die 54-jährige Buchhalterin ins Gesicht und in den Hals. Blutüberströmt richtet sich Doris noch einmal von ihrem Schreibtischstuhl auf, bricht aber dann zusammen. Der feige Täter lässt die Waffe im Büro auf den Boden fallen und rennt in Richtung Ausgang. Hier wartet ein Komplize von ihm und die beiden Männer ergreifen die Flucht. Ein Kunde des Autohauses nimmt sogar noch todesmutig die Verfolgung auf, jedoch verliert er die Täter wenig später aus den Augen. Nachdem sich Doris Kollegin wieder gefangen hat und auch andere Mitarbeiter des Autohauses herbeigeeilt sind, leisten sie der Schwerverletzten erste Hilfe und verständigen umgehend den Rettungsdienst. Kurz ist Doris noch ansprechbar, dann schließen sich ihre Augen für immer und jede Hilfe kommt zu spät. Doris stirbt auf dem Boden des Büros, in dem sie 25 Jahre gearbeitet hat. Die vielen kleinen Schrotpartikel zertrümmern ihren Unterkiefer beinahe in Gänze. Ebenso sind ihre Gefäße am Hals so schwer verletzt, dass sie selbst bei einer vor Ort erfolgten Notoperation verblutet wäre, so einer der Gerichtsmediziner in einem späteren Interview. Die ebenfalls verständigte Kriminalpolizei beginnt vor Ort sofort mit ihren Ermittlungen. Als erstes beschäftigen sich die Kriminaltechniker mit der zurückgelassenen Tatwaffe. Dies bringt allerdings nicht den gewünschten Erfolg. Fingerabdrücke gibt es auf der Schrotflinte nämlich keine. Es handelt sich um eine Kipplaufwaffe eines bekannten spanischen Herstellers. Schaft und Lauf wurden gekürzt. Zur Tatzeit hatte die Waffe nur noch eine Länge von etwas mehr als 50 Zentimetern. Anhand der Fabrikationsnummer gelingt es den Fahndern dann noch, den ehemaligen Besitzer zu ermitteln. Er hatte die Flinte weiterverkauft. Danach verliert sich auch diese Spur. Auch die Täterbeschreibung der verständlicherweise vollkommen schockierten Augenzeugen sind eher dünn und leider auch in vielerlei Hinsicht widersprüchlich. Während die einen den Täter als eher klein, 1,60 Meter, beschreiben, sind sich die anderen sicher, dass der feige Mörder mindestens 1,80 Meter groß gewesen sein muss. Einigkeit herrscht wenigstens bei der Haarfarbe. Schwarz. Die Phantomzeichner der Berliner Polizei erstellen anhand der Zeugenaussage ein Phantombild des Täters. Um möglichst schnell dem Täter habhaft zu werden, setzen die Strafbehörden eine Belohnung von 10.000 Mark aus. Aber nicht nur sie wollen, dass der Täter schnell gefasst wird. Der Chef von Doris erhöht ohne lange nachzudenken die Belohnung auf 100.000 D-Mark, um den feigen Mörder seiner hochgeschätzten Kollegin schnell hinter Gittern zu sehen. Worüber sich die Ermittler allerdings noch immer nicht einig sind, ist das Motiv. Die Tat deutet eindeutig darauf hin, dass Doris ein gezielt ausgesuchtes Opfer war. Aber wieso? Die Mitfünfzigerin war bei allen Menschen in ihrem Umfeld beliebt und angesehen. Erkenntnisse über Streitigkeiten oder Verbindung ins kriminelle Milieu gab es keine. Auch das Autohaus selbst wird von den Ermittlern unter die Lupe genommen. Waren die Betreiber vielleicht in dubiose Geschäfte mit dem Ausland verwickelt oder gab es unzufriedene Kunden? Zur großen Erleichterung aller fällt diese Prüfung negativ aus. Das Autohaus gilt in Berlin als äußerst seriös und ordentlich geführt. Auch mit der Steuer oder Lieferanten gibt es keine Probleme. Ein durchaus erfreulicher Umstand, der aber den Makel in sich trägt, dass die Ermittler sich keinen Reim auf diese Tat, die mehr einer Hinrichtung gleicht, machen können. Um vielleicht mehr Licht ins Dunkel zu bringen, wird der Fall am 6. November 1993 in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst thematisiert. Schon oft hat die Sendung den Ermittlern im Bundesgebiet weitergeholfen. Doch zu diesem Fall gehen nach der Ausstrahlung nur wenige Hinweise bei der Mordkommission ein. Sie bringen die Ermittler auch nicht weiter. Monate vergehen, die zu Jahren werden. Das Verbrechen scheint zum Bedauern aller nicht lösbar zu sein. Aber so ganz möchte die Kripo den Fall nicht loslassen und so wird er knapp 4 Jahre nach der Tat in einer anderen Sendung vorgestellt, nämlich bei Fahndungsakte. Die Sendung des Privatsenders Sat.1 beschäftigt sich ebenfalls mit der Aufklärung ungelöster Verbrechen. Das Programm scheint offenbar auch hinter den Mauern bzw. Gittern der JVA Bayreuth ein beliebtes Fernsehformat zu sein. Denn genau von dort kommt ein entscheidender Hinweis. Der 32-jährige Dennis C. sitzt seit einigen Monaten in der JVA Bayreuth eine Strafe wegen Handels mit BTM ab und soll in naher Zukunft in sein Heimatland Griechenland abgeschoben werden. Doch er will unbedingt in Deutschland bleiben und so meldet er sich bei der Kripo und gibt an, dass er den Täter kenne. Aber er hat dafür natürlich auch einige Bedingungen. Neben der Forderung, in Deutschland bleiben zu dürfen, will er außerdem ins Zeugenschutzprogramm. Als Gegenleistung will er den Ermittlern den Namen des vermeintlichen Schützen nennen. Dieser sei nämlich ein Landsmann von ihm. Auch stellt sich in der Vernehmung heraus, dass Dennis C. sogar indirekt an der Tat beteiligt war. Seine Aufgabe bestand darin, Doris K. einige Wochen vor dem Mord zu beobachten. Hierfür soll er 200 D-Mark erhalten haben. Aus der Sache sei er ausgestiegen, weil er geahnt habe, dass etwas Schlimmes passieren würde. Der Auftrag heißt töten, soll ihm der Mann gesagt haben, dessen Namen er der Polizei preisgeben will. In der Zwischenzeit meldet sich auch noch ein weiterer Zeuge bei der Mordkommission. Auch er gibt an, den Täter zu kennen. Hierfür sind die Ermittler sehr dankbar, da die Aussagen von verurteilten Straftätern, die zuvor noch Bedingungen gestellt haben, eher mit Vorsicht genossen werden. Beide Zeugen nennen den Ermittlern unabhängig voneinander 2 Namen. Eberhard H. und Johannes S. Eberhard H. ist ein 54-jähriger Makler aus Berlin. Johannes S. ist 30 Jahre alt, hat in seiner griechischen Heimat Schlosser gelernt und sich in Berlin als Bauhelfer durchgeschlagen. Er soll für den Makler gearbeitet haben, ihn als Bodyguard begleitet haben oder auch hier und da mal Geld eingetrieben haben. Auch wird im Zuge der Ermittlungen noch ein dritter Verdächtiger aufgetan, der mit beiden Männern in engem Kontakt steht. Der dritte Tatverdächtige ist Georgis D., ein Freund und Landsmann von Johannes S. und für den Makler ebenfalls als Mann fürs Grobe tätig. Er ist zu dieser Zeit 25 Jahre alt, jedoch nicht auffindbar. Nach der Tat ging er zurück nach Griechenland, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Die Ermittler zögern nicht lange und nehmen 2 der 3 Männer fest. Nach so langen Jahren haben die Mitglieder der Mordkommission jetzt nicht nur endlich die mutmaßlichen Täter, sondern auch endlich das gesuchte Motiv. Der einzige Grund, warum Doris K. auf so grausame Art und Weise sterben musste, war, weil sie nicht aus ihrer Wohnung ausziehen wollte. Die Wohneinheiten des Hauses, in dem Doris K. lebte, waren im Jahr 1984 zu Eigentumswohnungen umgewandelt und verkauft worden. 5 Jahre später kaufte ein Berliner Arzt die von Doris K. gemietete Wohnung für 400.000 D-Mark. Sein Plan war es, die Wohnung aufgrund ihrer Größe und ihrer Lage mit hohem Gewinn weiterzuverkaufen oder sie zumindest zu einem deutlich höheren Preis als den Doris K. zahlte, zu vermieten. Dieser Plan wurde allerdings von Doris durchkreuzt. Der unglückliche Vermieter klagte seinen Leid an Bekannten in seinem griechischen Stammlokal. Zu der wohlbetuchten Gesellschaft gehören neben weiteren Vermietern auch Anwälte und ein Immobilienmakler. Hierbei handelt es sich um Eberhard H. Dieser bot dem Arzt an, ihm die Wohnung gewinnbringend zu verkaufen. Ein Angebot, welches nicht ganz uneigennützig war, denn Eberhard H. war als Makler alles andere als erfolgreich. Da sich die Wohnung vermietet, allerdings nur mit hohen finanziellen Einbußen verkaufen ließ, wächst in den Männern der schreckliche Plan, Doris K. umbringen zu lassen. Eberhard H. forderte Anfang Januar Johannes S. und Georgis D. auf, die Mieterin für ihn umzubringen. 10.000 Mark soll er ihnen im Erfolgsfall in Aussicht gestellt haben. Nach den Ermittlungen der Kripo war es auch der Makler, der die Tatwaffe besorgt hat. Mitte Januar 1993 übergab Eberhard H. demnach die Flinte samt Patronen an seine beiden Männer fürs Grobe. Zu dieser Zeit begann dann auch die Observation von Doris K. Das mörderische Trio plante, die Buchhalterin in ihrem Büro zu töten. Ihren grauenhaften Plan setzten die Strippenzieher einen Tag nach Doris Urlaub in die Tat um. Die Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen alle drei Beteiligten. Aber nicht alle von ihnen werden vor dem Richter stehen. Zumindest nicht sofort. Nach Georgis D. wird indes weiterhin gefahndet. Er befindet sich zum Verhaftungszeitpunkt seiner Komplizen im Ausland. Am 13. April 1999 beginnt vor der 32. Großen Strafkammer des Berliner Landgerichts der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft Johannes S. Mord, dem Angeklagten Eberhard H., Anstiftung zum Mord vor. Die Angeklagten schweigen während der Vernehmung und auch vor Gericht zu den Vorwürfen. Lediglich bei ihren letzten Worten vor der Urteilsverkündung beteuern sie ihre Unschuld. Ein Vorhaben, was sie sich hätten sparen können, denn die Last der Beweise ist erdrückend. Hauptsächlich die abgegebenen Zeugenaussagen überzeugen die Kammer von der Schuld der Angeklagten. 6,5 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Doris K. werden die beiden Männer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dem verurteilten Makler Eberhard H. bescheinigt das Gericht bei der Urteilsverkündung im Oktober 1999 ein rücksichtsloses Gewinnstreben. Die Urteile werden 9 Monate später rechtskräftig. Nach dem flüchtigen Georgis D. wird indes weiter gefahndet, denn Mord verjährt ja bekanntlich nicht. Im Herbst 2000 wird dann auch er an der griechisch-bulgarischen Grenze festgenommen. In seinen Vernehmungen gibt er an, unschuldig zu sein und nichts mit der Tat zu tun zu haben. Ende November steht dann auch er endlich vor der Strafkammer. Wie bei seinen beiden Mittätern sind sich die Richter auch hier sicher, dass er der Mann war, der seinem Landsmann gesagt hatte, wo es lang ging und beim Mord an Doris K. Schmiere stand. Am Ende des Prozesses dann das Urteil. Der 29-Jährige muss wegen gemeinschaftlichen Mordes 14 Jahre ins Gefängnis. Weil er zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war, kommt er um eine lebenslange Freiheitsstrafe herum. Dass Doris K. wegen ihrer Wohnung ermordet wurde, nennen die Richter ein, Zitat, unglaubliches Motiv. Dem Vermieter von Doris K. konnten die Ermittler trotz größter Bemühungen keine Tatbeteiligung nachweisen. Er geht straffrei aus. Nach der Ermordung seiner Mieterin vermietet er die Wohnung zunächst für 3.000 Mark im Monat an einen Bordellbetreiber. Als er Ärger mit den Behörden bekommt, kündigt der Mediziner den Mietvertrag schnell wieder und verkauft die Wohnung für knapp 800.000 Mark unvermietet. Ein Gewinn, für den ein unschuldiger Mensch sein Leben lassen musste.
Ja, das ist ein grausamer Fall, wenn du das Tatmotiv bedenkst. Wegen so einer Gewinnspanne jemanden ermorden zu lassen. Ich finde es schon mal höchst interessant, dass alle drei Beteiligten verurteilt wurden. 2 zu lebenslanger Haft und der nur Schmiere stand, hast du ja gemeint, nur 14 Jahre, aber nicht deshalb, weil er nur Schmiere stand, sondern deshalb, weil er noch so jung war zum Tatzeitpunkt. Also das wundert mich sehr, weil du jetzt auch sagtest, zum Beispiel die Tatwaffe, die ja am Tatort zurückgelassen wurde, die hatte keinerlei Fingerabdrücke oder sonstige DNA-Spuren oder sonstiges dran.
Ja gut, die Tatsache mit DNA ist auch ein kleines bisschen in Anführungsstrichen stiefmütterlich zu behandeln. Wir waren im Jahre 1993, da waren die jetzt noch nicht so fit damit, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ja, der wird Handschuhe getragen haben, gehe ich von aus,
ja. Ja, trotzdem finde ich es interessant, dass aufgrund von 2 Zeugenaussagen so ein Urteil gesprochen werden kann. Ich meine, klar, ich gehe auch davon aus, dass sie es waren, wenn 2 Menschen unabhängig voneinander dieselben Namen nennen. Aber trotzdem krass, also dass man trotz keinerlei wissenschaftlicher Beweise so ein Urteil sprechen kann.
Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe das jetzt nicht so mit reingenommen, weil es halt nicht verbrieft irgendwo stand. Natürlich ist dieser Mann, der war ja nicht maskiert, als der in dieses Autohaus reingerannt ist mit der Waffe.
Ach stimmt, konnte ja identifiziert werden.
Ich denke dann, als sie ihn hatten, werden natürlich auch andere Zeugen, unter anderem diese Kollegin, die allerdings erst mit dem Rücken zur Tür saß. Also die hat ihn wirklich erst gesehen, als es geknallt hat. Die hat sich nichts weiter dabei gedacht. Weil in dieses Büro halt öfters mal jemand reingerannt kam, der sich verirrt hatte. Da haben die sich nichts weiter dabei gedacht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die dann natürlich auch nochmal befragt worden sind. Also es war jetzt nicht nur dieser eine Zeuge, der sich gemeldet hat, der nicht näher benannt wurde, und dieser andere Zeuge, der im Gefängnis gesessen hat. Es gab ja noch mehr, der wurde ja gesehen. Es hat ja sogar ein Kunde des Autohauses, hat ja sogar die Verfolgung auch noch aufgenommen und wollte die ja noch stellen.
Stimmt, ja, das ist
todesmutig.
Echt so.
Ja. Krass, also so viel Heldentat. Zivilcourage, mein absoluter Respekt. Ja.
Man muss aber dazu sagen, ein guter Verteidiger hätte wahrscheinlich eben genau das in der Luft zerpflückt und hätte gesagt, naja, Moment, also mein Mandant wurde hier erkannt, kann aber gar nicht sein, weil schauen Sie sich doch mal die Täterbeschreibung an, direkt nach dem Mord, da kamen ja zwei komplett unterschiedliche Täterbeschreibungen. Übrigens, nicht, dass ich hier wieder falsch verstanden werde, gell? Also natürlich finde ich es gut, dass das Urteil so gefallen ist. Aber ich finde es manchmal erstaunlich, wie einfach es in manchen Fällen geht. Und dann hast du einen anderen Fall, der eigentlich noch viel klarer auf der Hand liegt. Und dann findet eben nicht solch ein Urteil statt, weil eben solche Kleinigkeiten in der Luft zerrissen werden.
Jetzt kommt eine Vermutung meinerseits. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass dieser Arzt, der diese Wohnung gekauft hat, natürlich auch sehr auskunftsfreudig war, damit er da rauskommt bloß. Wäre mal so aufmerksam gewesen beim Lesen des Kaufvertrages, hätte er vielleicht sogar gelesen, dass die Frau da halt eben ihr Leben lang wohnen darf und dann hätte gar keiner sterben müssen.
Ja, aber es ist ja die Frage, wenn er die anderen dann beschuldigt hätte, also wenn das auch von der Seite des Vermieters gekommen wäre, dann hätte er sich ja damit selbst schuldig gemacht. Aber du hast ja gemeint, man konnte ihm überhaupt nichts nachweisen.
Nein, nicht zwangsläufig. Er könnte ja dann sagen, ich habe einfach nur beim Essen da mein Leid geklagt und mein Makler hat gesagt, komm, ich verkaufe dir das, das kriegen wir schon hin. Mehr wusste ich nicht. Ich habe ja nicht gesagt, die soll die umbringen. Ich habe nur gesagt, ich finde es scheiße, dass die Frau da drin wohnt.
Gut, das macht aber den Makler ja noch nicht zum Mörder.
Nein, der Makler ist ja auch nicht der Mörder gewesen. Der Makler hat den Mord in Auftrag gegeben.
Ja, ja, aber das kann der Vermieter ja nicht wissen dann in dem Fall. Weil du ja meintest, vielleicht hat der Vermieter dann auch nochmal so seinen Senf dazugegeben.
Keine Ahnung, also jedenfalls, gut, man kann jetzt darüber mutmaßen, ob dieser Vermieter das wusste oder nicht. Aber das scheint ja eine ehrenwerte Gesellschaft gewesen zu sein, die sich da in diesem griechischen Lokal getroffen hat, gehe ich von aus. Wenn der Makler schon zwei Männer hat, die für ihn Geld eintreiben, das scheint ja wirklich eine Spitzentruppe gewesen zu sein da.
Ja, übrigens finde ich es auch höchst interessant. Ich hatte gerade gestern, als ich kurz spazieren war, hatte ich weiß nicht, wie ich auf den Gedankengang gekommen bin, aber da ist mir auch so durch den Kopf gegangen, was wäre jetzt, ach, ich weiß wieso, mir ist so eine ganz merkwürdige Person entgegengelaufen. Und dann dachte ich mir so, okay, was wäre eigentlich, wenn jetzt mir irgendwas mal passieren würde? Jemand würde einfach mitten auf der Straße ein Messer zücken oder sonst was. Oder ich wäre Zeugin eines Mordfalls oder ähnlichem. Wüsste ich überhaupt den Täter zu beschreiben? Und dann ist mir aufgefallen, ich kann mir Gesichter super einprägen, aber ich wüsste nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Ich glaube, ich wäre dazu nicht in der Lage. Das ist ein ganz komischer Gedankengang, den ich einfach hatte. Aber deswegen finde ich es immer wieder interessant, wenn ein Phantombild so leicht angefertigt werden kann und dieses Phantombild tatsächlich auch der Person komplett entspricht.
Gut, zum einen ist es so, ich habe mal bei einer Recherche für einen anderen Fall, haben die mal so einen Kriminaltechniker da interviewt. Und der sagte auch, diese Aussagen, diese Beschreibungen von den Leuten, die genießt die Polizei mit Vorsicht. Natürlich, wenn jetzt fünf Zeugen sagen, der hatte einen Vollbart und der Vollbart war grün, dann glauben wir das. Mhm. Aber der Rest ist, gerade jetzt auch in den 90er Jahren, da wurde das ja wirklich noch gemalt.
Ja,
genau. Ja, also hier heute ist es ja so, das ist eine Software, womit die halt so auf Ebenen, erst die Augen, dann die Nase, dann den Mund und dann fügen die das wieder zusammen. Mhm. Und so, also ich glaube, es ist heute noch etwas einfacher. Aber generell hat dieser Ermittler, oder wer das war, da gesagt, natürlich ist es so, mit sowas kann man in den wenigsten Fällen dann sagen, so, das ist mein Beweis, hier ist das Phantombild, das ist der Mann, der es war, das ist der Täter. So einfach geht's nicht. Sagt er, das ist halt nur ein Anhaltspunkt in der Hoffnung, dass sich die Menschen ein bisschen besser umgucken halt, wer es gewesen sein könnte.
Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich es krass fand, dass der Chef einfach diese Belohnung von 10.000 D-Mark auf 100.000 D-Mark gesetzt hat. Also ich glaube, Doris K. hatte wirklich den perfekten Arbeitsplatz überhaupt und, glaube ich, den besten Chef der Welt. Weil ich kenne keine Firma, die sagt, hier ist eine Angestellte von uns umgebracht worden und damit dieser Fall aufgeklärt wird, biete ich jetzt einfach mal 100.000 D-Mark oder jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro oder was auch immer. Also das fand ich krass.
Ja, also es stand in einem Zeitungsartikel, stand auch was, dass er auf 50.000 erhöht hat. Ich habe dann aber noch so einen kleinen Bericht gefunden, wo halt einer der Ermittler offenbar interviewt wurde, der gesagt, nein, der hat auf 100.000 Mark hat er erhöht. Aus dem Grund habe ich auch den Namen des Autohauses geändert. Das Autohaus gibt es nämlich noch. Mhm. Und ich finde, das muss aber nicht sein, weil das Autohaus kann ja wirklich nichts dafür. Aber ich fand das toll. Also muss ich wirklich sagen, das war eine sehr beliebte Kollegin. Die hat auch ehrenamtlich, war die noch Kassiererin in so einem Kleingartenverein noch und so. Also wirklich eine total umgängliche, liebe, nette Frau. Mhm. Hat ihren Mann vor 10 Jahren verloren gehabt dann und hatte dann einen Lebensgefährten, der hat aber nicht bei ihr gewohnt. Mit dem war sie zum Beispiel auch zusammen in Urlaub.
Okay. Ich hatte übrigens auch zu Anfang erst die Überlegung, wer könnte es gewesen sein, und hatte als allererstes im Kopf, das muss doch bestimmt irgendwie ein unzufriedener Kunde gewesen sein, wenn, keine Ahnung, das Autoleasing nicht funktioniert hat oder ein Kredit oder was auch immer. Ich kenne mich jetzt mit Autohäusern nicht aus, aber wenn es da irgendwelche Probleme gab, da hätte ich mir am ehesten noch vorstellen können, dass sie sich dort einen Feind geschaffen hat und dass das Mordmotiv war, irgendwie Rache. Aber wegen einer Wohnung, weil jemand nicht aus der Wohnung raus will, das finde ich einfach so schrecklich, weil das ist jetzt natürlich auch ein ganz fieser Gedanke und um Gottes Willen macht es nicht, aber gäbe es nicht so viele andere Möglichkeiten, eine Mieterin rauszuekeln? Und wenn ich mich selbst in das Haus setze und von morgens bis abends dort Lärm veranstalte oder also alles Mögliche versuche, um es der Mieterin halt eben so unschön wie möglich zu machen, aber überhaupt erst in diese Richtung zu denken, ja gut, dann schaffen wir das Problem jetzt mal so schnell aus dem Weg, das ist einfach krank.
Ja, und vor allen Dingen halt auch die Brutalität der Tat. Wie stellt sich vor, einen Mensch nimmt eine Schrotflinte auch noch,
ja,
zieht die und schießt der Frau ins Gesicht. Also das ist also, ja, vor allen Dingen wegen einer Wohnung. Ich meine, um Gottes Willen, es ist wegen keiner Sache ein Grund, so etwas zu tun.
Ja.
Versteht mich richtig. Aber wegen einer Wohnung, weil jemand nicht aus einer Wohnung ausziehen will. Also vor allen Dingen eine Mieterin, die auch gar keinen Ärger gemacht hat. Wäre das jetzt, was weiß ich hier, es gibt ja wie für diese Fälle Mietnomaden, dass man dann sagt, okay, dem Vermieter ist die Hutschnur gerissen, auch dann ist es natürlich nicht richtig, sollte man nicht tun, Gottes Willen. Aber nur weil eine Frau, die regelmäßig ihre Miete bezahlt, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, nur weil er das erhöhen wollte, und das hat er ja dann auch zum Schluss gemacht, erheblich erhöht, ja, das ist, ohne Worte ist das, ich kann, das ist, ist mir unbegreiflich, sowas. Ich meine, mir ist jeder Mord unbegreiflich, den wir machen, aber trotzdem, nee, schlimm.
Der Vermieter muss sich auch einen Ast gefreut haben, vermutlich, dass er aus der Sache fein rausgekommen ist, nicht belangt werden konnte. Ich kann mir wirklich eigentlich nicht vorstellen, dass der Vermieter von nichts wusste oder es nicht vielleicht geahnt hat, es aber einfach in Kauf genommen hat, wenn er sich an solche merkwürdigen Menschen wendet, dass das nicht gut ausgehen kann, sollte ihm eigentlich bewusst sein.
Ich möchte ihm vielleicht zugutehalten, er hat vielleicht nicht gewusst, dass die geplant haben, die Frau umzubringen. Er hat aber gehofft, wenn er das denen sagt hier, dass die dir ein bisschen das Leben schwer machen, dass es von sich selbst ausgeht.
Schlimm genug. So. Schlimm genug.
Ist absolut schlimm genug. Ich will das überhaupt nicht verharmlosen. Aber wenn man jetzt wohlwollend drangehen wollte, könnte man es so sagen.
Ja. So, entschuldigt bitte einfach die Katze im Hintergrund, falls sie ab und zu hören ist. Er nimmt gerade meine Pappe auseinander. Ja, jetzt ist ja nun einige Zeit vergangen. 2000 wurde dann auch der Letzte geschnappt und verurteilt, oder 2001. Weißt du denn, ob die Beteiligten mittlerweile wieder frei im Fuß sind?
Nein, ich weiß leider überhaupt nichts. Ich habe geguckt nach Namen, nach Daten, auch nach dem Opfer. Es ist nichts bekannt. Es gibt auch keine Bilder von denen. Die einzigen Bilder, die ich gefunden habe, waren aus einer kleinen Dokumentation, wirklich grottenschlechte und bis auf die Haare verpixelte, kopierte Fotos. Und das wollte ich euch ersparen, weil da sieht man gar, man sieht nur ein paar schwarze Haare.
Ja,
und
dann das bringt ja Matsch. Keinem was.
Also das bringt niemandem was.
Okay. Und dieser Dennis C., also der Zeuge, der im Gefängnis gesessen hatte zuvor, hat der jetzt nochmal eine Strafe dafür bekommen fürs Ausspionieren? Ich weiß gar nicht, wie kann sowas eigentlich belangt werden?
Nein, der hat keine Strafe. Den Namen habe ich im Übrigen auch geändert. Also das war ein anderer Name.
Ach so.
Nee, der hat keine, nein, das, er hat das halt gesagt, aber das, nee, da hat er nichts für bekommen. Der hat ja im Endeffekt nichts gemacht.
Okay.
Ja, man hätte jetzt sagen können, er hätte die anzeigen können, aber das ist
richtig.
Ja dann auch kritisch.
Das ist
ja
doch
Strafvereitlung.
Strafvereitlung, ja.
Ich gehe davon aus, dass er das dann halt auch rausgehandelt hat, dass er dann da natürlich nicht belangt wird, wenn er eine Aussage macht. Gehe ich von aus.
Ja, war er damit erfolgreich? Durfte er danach in Deutschland bleiben? Und
laut einer Quelle, ja.
Okay.
Ob er jetzt ins Zeugenschutzprogramm gekommen ist, weiß ich nicht, aber zumindest konnte er sich so einigen mit der Staatsanwaltschaft, ja. Er hat ja auch die Wahrheit gesagt. Muss man dazu sagen, es war ja nicht gelogen. Wir haben ja auch schon wie oft gehabt, dass Aussagen aus dem Gefängnis, dass das da absolut Hanebüchen war und die Gefangenen halt nur versucht haben, für sich noch was rauszuholen. Aber der hat ja wirklich die Wahrheit gesagt. Er war ja echt involviert.
Ja, stimmt. Ja, hier hatte man jetzt natürlich das Glück, dass sich dann auch zeitgleich wohl noch ein Zeuge gemeldet hat. Du hast ihn jetzt namentlich nicht erwähnt, hast du wahrscheinlich auch keinerlei Informationen jetzt noch.
Nein, hab ich auch keine Informationen drüber. Es war wirklich so, dass die Resonanz nach dieser Sendung Fahndungsakte deutlich größer war als nach Aktenzeichen XY ungelöst.
Das ist wirklich höchst interessant und ich hatte auch direkt den Gedanken, also erstens kann es natürlich einfach nur an einem Zeitpunkt gelegen haben oder halt eben an dem Sender, an der Sendung. Aber ich meine, Aktenzeichen XY ungelöst, das ist doch eigentlich eine Sendung, die hat gefühlt jeder gesuchtet. Deswegen fand ich es irgendwie recht erstaunlich, dass dann zu dieser anderen Sendung Fahndungsakte, oder wie hieß sie?
Fahndungsakte, ja.
Genau, dass da dann erst die ganzen Zeugenaussagen kamen. Ich bin sowieso der Meinung, dass man öfter auch mal ältere Fälle neu aufrollen sollte. Und da ist es dann völlig egal, von welchem Format. Das kann ebenso gut dann noch einmal von Aktenzeichen XY ungelöst sein. Ich glaube, das könnte bei einigen Fällen tatsächlich zum Erfolge führen.
Ja, ist durchaus möglich. Oder zumindest halt dann wieder an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es mal irgendeine neue Erkenntnis gibt oder sowas. Und das dann damit nochmal aufzurollen. Weil diese
Cold Case-Ermittler, das gab es ja in dem Fall gar nicht.
Nee, es war einfach so, dass die Polizei das nicht losgelassen hat, weil das halt so eine brutale Tat war und und wie gesagt halt auch ein enormes Interesse daran bestand. Auch dieses Autohaus, das war denen wirklich total schlimm, dass die Frau da hingerichtet, und das ist eine Hinrichtung gewesen, das ist kein Mord.
Ja, ganz schlimm. Ja, das wäre es tatsächlich von meiner Seite.
Gut, ich habe Bilder rausgesucht. Eines der Bilder ist die Tatwaffe, könnt ihr euch die mal angucken. Diese Schrotflinte, also diese einschüssige Schrotflinte. Und das andere ist ein Bild von Doris K. Das ist aber auch verpixelt. Aber machen wir je nachdem auch rein. Jasmin guckt sich's mal an. Aber ich denke, wir werden beide reinmachen, oder?
Genau. Wenn ihr euch diese Bilder ansehen möchtet, könnt ihr das gerne auf Instagram machen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr euch die Bilder auch gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben, ansehen. Allerdings könnt ihr dort das Foto dann nicht kommentieren. Also dafür müsstet ihr wirklich einen Instagram-Account haben. Denn wir freuen uns wirklich sehr über euer Feedback, eure Gedanken zu unserem Podcast. Deswegen ab damit in die Kommentare. Wenn ihr uns generell kontaktieren möchtet, dann könnt ihr das gerne über das Kontaktformular über der Homepage. Aber viel lieber ist es uns per E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Hast du gehört, dass ich gesagt habe, viel lieber ist es uns.
Diese E-Mail-Adresse ist im Moment das Dokument meines Versagens, weil ich im Moment nicht hinterherkomme. Es tut mir furchtbar leid, es waren sehr viele Zuschriften in letzter Zeit.
Ja.
Wir kommen im Moment schwerlich hinterher, aber wir haben uns halt eben den Grundsatz gesetzt, auch alles selbst zu beantworten. Also wir haben niemanden, der das für uns macht, weil wir das auch nicht wollen. Und deswegen dauert es dann halt eben immer ein Momentchen.
Richtig. Gut, wenn du möchtest, würde ich sagen, kannst du doch gleich ein neues Jahr ziehen.
Bin schon am Klicken. Das hatten wir noch nie. Jetzt soll ich noch mal 1993 machen. Das machen wir aber jetzt nicht. Oder das habe ich ja jetzt diesmal schon gehabt. Jetzt mache ich noch mal, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Das hatten wir noch nie. Aber ich habe jetzt auch 1993 wieder.
Ja, was denkst du? Willst du noch mal machen oder willst du cheaten und noch mal auswürfeln?
Ja, was heißt cheaten? Ja, dann drücke ich jetzt noch mal drauf. Och Gott, wie süß. Das habe ich 1995. Ja, dann nehmen wir 1995. Da habe ich wenigstens ein bisschen was Neues. So.
Ja, das Jahr hatten wir auch bislang erst 5-mal. Aber wir haben auch schon Fallvorschläge, also wird das werden.
Ja, wenn ich nichts finde, nehme ich halt Überstunden. So, also. So, ist notiert.
Super.
Gut, ihr Lieben. Jetzt haben wir zum Schluss noch mal ein bisschen gelacht. Das soll natürlich nicht die ganze Sache verharmlosen. Das war wirklich eine sehr schlimme Tat. Aber nichtsdestotrotz. Dann würden wir es dabei auch bewenden lassen für heute. Mhm. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich friedlicher zu und eher ein bisschen lustig. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.